Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt reden wir hier über ein äußerst ungewöhnliches Buch, über einen Trumpf von einem Buch, größer als ein Aktenordner, fast 600 Seiten stark. Ein Buch, in dem man sich sehr, sehr lange verlieren kann. Der Titel des Buches ist Das Jahr 1990 freilegen, herausgegeben unter anderem von Anne König und von Jan Wenzel. Und die beiden sind jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie beide willkommen.
Hallo.
Beide sind auch Verlegerinnen und Verleger beim Verlag Spectre Books in Leipzig. Dort ist das Buch erschienen. Und ich habe schon gesagt, es ist ungewöhnlich. Machen Sie uns das nochmal klarer. Was für eine Art Buch ist das?
Das Buch ist eine große Montage aus Texten und Bildern, bei dem jede Doppelseite anders aussieht. Man hat eine Konstellation jeweils von unterschiedlichen Bildern, von Texten, teilweise auch von kleinen Textschnipseln, die größer dargestellt sind, und dadurch entsteht auf jeder Seite eine bestimmte Spannung, eine bestimmte Atmosphäre. Und das ist das, was uns bei der Arbeit an dem Buch auch sehr interessiert hat.
Es ist wie ein Steinbruch an Material aus dem Jahr 1990. Und ich musste ein paar Mal denken, das Buch ist so unbewältigbar vielleicht. Also durchlesen kann man das auf keinen Fall, diese ungeheure Materialfülle. Ist das in dem Sinne auch ein Bild des Jahres 1990, in dem sich die Geschichte, also vor allem in Ostdeutschland, so ungemein beschleunigt hat, dass man das eigentlich gar nicht bewältigen konnte?
Das ist auf jeden Fall so. Das Buch ist auch bestimmt nicht so gedacht, dass man das von Anfang bis Ende liest. Aber wir wissen das jetzt auch von Leuten, die das immer wieder in die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Ansatz, mit dem man sich diesem Buch nähert. Man schlägt es irgendwo auf und liest sich fest oder findet Bilder und findet in diese Texte hinein.
Ich wüsste auch gern, wie Sie jetzt zu dem Thema gekommen sind. In welcher Situation haben Sie denn dieses Jahr 1990 erlebt, vor 30 Jahren? In welchem Alter und in welcher Lebenslage?
Also ich war 19 und ich habe in einer kleinen Tageszeitung in Weimar, der Thüringischen Landeszeitung, ein Volontariat gemacht. Und in dieser Zeit, wo plötzlich alles möglich war, hatte ich einen Kollegen zur Seite, einen Fotografen, der noch mit einem Arbeitsvisum aus Westdeutschland im Winter 1989 in die DDR gekommen war.
Der sehen wollte, was da passiert.
Ja, der hatte seine persönliche Geschichte auch. Er war in der DDR groß geworden, die Eltern waren ausgereist. Also er war sozusagen auch persönlich da verbunden. Er wollte sozusagen diese Veränderung fotografieren. Und der hat mich dann mitgenommen und wir haben dann Reportagen gemeinsam recherchiert. Und im Januar 1990 unter anderem die Besetzung und Auflösung der Stadtsicherheit des Bezirksgebäudes in Erfurt. Das war die erste Stadtsicherheit, die in der DDR am 5. Dezember 1989 besetzt wurde.
Das vielleicht noch kurz zu Ihrer Geschichte.
Ich bin zu der Zeit in Bautzen an der Oberschule in der 11. Klasse und ich erinnere mich die Jahre davor, dass ich oft mit Freunden, auch mit einer Lehrerin, mit der ich sehr eng vertraut war, überlegt habe, das kann nicht so weitergehen und wir damals nie wirklich eine Fantasie hatten, wie es anders weitergehen kann und dann 89 einfach sehr viel sich sehr schnell änderte und das auch das Jahr 1990 bestimmte. Vielleicht eine kleine Episode. Wir haben in der 11. Klasse, hat man damals in der DDR Geschichte der Arbeiterklasse im Geschichtsunterricht ausschließlich gehabt. Das begann mit dem Gotha-Parteitag der SPD. Und dann im Februar nach den Winterferien kam unser Geschichtslehrer, der hatte sich Geschichtsbücher aus Baden-Württemberg besorgt in der Zwischenzeit. Und wir begannen dann nochmal in der Urgeschichte. Das heißt, es gab einen kompletten Restart.
Und jetzt ist Ihre These zu diesem Jahr, also mit der Sie auch motivieren, warum Sie so ein Großwerk zu diesem Jahr jetzt vorgelegt haben. Ihre These ist, dass das Jahr 1989 schon lange sehr präsent ist. Das hat sich natürlich im letzten Jahr durch all die Jubiläumsrückblicke nochmal extrem verstärkt. Sie meinen aber, das Jahr 1990, das wirkt in der Erinnerung wie ein blinder Fleck. Was denken Sie denn, warum das so ist?
Ich glaube, das eine ist, dass das Jahr 1989 in gewisser Weise sehr einfach zu erinnern ist. Es hat eine klare Dramaturgie, es hat einen Höhepunkt, es hat eine große emotionale Entladung. Und das Jahr 1990 ist das komplette Gegenteil. Es wechselt ständig die Richtung, Dinge brechen immer wieder ab. Es gibt enorme Beschleunigungen. Noch im November 1989 denken Helmut Kohl und sein Berater Teltschik, das dauert 10 Jahre, bis die Wiedervereinigung geschafft ist. Dann ist es 10 Monate später schon. Mhm. Und diese enorme Verdichtung der Zeit führt dazu, dass es weitaus schwieriger ist, das sowohl zu erinnern als auch emotional klar zu haben dieses Jahr.
Wenn wir uns jetzt mal versuchen, konkret an das Buch anzunähern, machen wir es mal ganz einfach, schauen wir auf den Schutzumschlag. Da sieht man 2 große Fotografien. Fotografien spielen ja überhaupt eine Riesenrolle in dem Buch. Diese 2 Fotos auf dem Schutzumschlag, auf dem oberen sieht man Menschen, Frauen vor allem, die sehr ernst reinschauen bei einer Demonstration offensichtlich. Man sieht so ein Transparent im Hintergrund, ein Plakat. Und auf dem Foto darunter eine Straße in einer sommerlichen Stadt, aber die Straße ist aufgerissen, der Asphalt ist aufgerissen, es sieht so aus wie Eisschollen oder so, die sich bis zum Horizont erstrecken, diese aufgerissene, geborstene, nicht mehr begehbare Straße. Was für ein Signal wollten Sie senden mit diesen 2 Fotos auf diesem Schutzumschlag?
Also die Straße ist die Eisenbahnstraße in Leipzig, vielleicht auch bekannt. Und die ist zu dem Zeitpunkt erneuert worden. Also da ist das Gleisbett halt ausgetauscht worden. Und der Fotograf Gerhard Gebler, der das fotografiert hat, also ein Leipziger Fotograf, der hat diese Straße immer wieder fotografiert im Jahr 1990. Und in dem Buch gibt es noch mehrere Bilder von der Straße, zum Beispiel vor der Währungsunion. Da sieht man so einen Teerwagen und da steigt so Dampf auf und lange Schlangen an der Sparkasse. Also über Tage, wo die Leute sozusagen anstehen, um ihr Geld zu, also sozusagen noch zu sichern, also diesen Umtauschkurs. Und der Umschlag ist, vielleicht haben Sie das gesehen, man kann ihn auch auffalten.
Ja, ja. Aber erstmal sieht man ja das aus, sieht man ja diese aufgerissene Straße.
Ja, das ist natürlich auch als Sinnbild gedacht für dieses Jahr, wo alles umbricht und auch nichts sicher ist. Das muss man ja auch dazu sagen.
Wir haben hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur Anne König und Jan Wenzel, beide vom Verlag Spectre Books in Leipzig. Und dort haben sie das Buch, das Steinbruch, den Steinbruch von einem Buch, das Jahr 1990 freilegen, herausgegeben. Schauen wir mal auf die Autoren dieses Buches. Gleich auf der ersten Seite des Buches sieht man, auf welche Autorinnen und Autoren das Buch zurückgeht, welche Fotografinnen und Fotografen beteiligt sind. Und in etwas größerer Schrift steht dann da dabei mit 32 Geschichten von Alexander Kluge. Das haben Sie da hervorgehoben. Also dieser berühmte Autor ist auch dabei bei Ihrem Projekt. Mit was für Texten ist denn der beteiligt an Ihrem Buch?
Alexander Kluge war für das Buch sehr wichtig, weil die übrigen Texte vor allem dokumentarischen Charakter haben, Tagebucheinträge sind und Kluges Geschichten durch seinen Antirealismus, der immer sozusagen Möglichkeiten, Unwahrscheinlichkeiten auch erzählt, so ein Gegengewicht zu diesen Fakten der übrigen Texte darstellt.
Und Möglichkeiten, gleich der erste Text von Alexander Kluge erzählt von einer Art Traum, könnte man sagen. Da geht es um ein Pförtner-Ehepaar, die den Zugang zu einem Herrensitz in der DDR
Das ist ein Ferienheim der Partei.
Ja. Und die jetzt davon träumen, das in Besitz zu nehmen und selbst zu verwalten und zu, ja, das in ihr Eigentum zu überführen.
Es ist eine Silvesterfantasie. Die alten Eigentümer sind verschwunden, sind abgetaucht, nicht mehr da. Und dieses Ehepaar überlegt, dass es schön wäre, dieses Ferienobjekt selbst zu besitzen. Und sie kommen dann darauf, dass wenn man eine Sache 30 Jahre besitzt, dass man dann der Eigentümer wird. Ein sehr altes Rechtsverständnis, aber in Umbruchzeiten vielleicht auch gut, sich auf ein altes Rechtsverständnis zu besinnen. Und wir haben diese Geschichte an den Anfang gesetzt, weil genau diese 30 Jahre ja jetzt, wo das Buch rauskommt, um sind und man da vielleicht auch nochmal diese Fantasie in der Zeit erspürt, wie lange man hätte sozusagen beharrlich sein müssen.
Und der Text steht ja da auch sehr gut gleich am Anfang Ihres Buches über das Jahr 1990, weil dieses Thema Besitz, Eigentum, was ist das eigentlich, was ist Volkseigentum, wie es in der DDR genannt wurde, wie ist damit umgegangen worden in diesem Jahr 1990, in dem ja auch die Geschichte der Treuhandanstalt dann anfängt. Wie zieht sich denn dieses Thema dann durch das Buch?
Naja, das taucht schon immer wieder auf, wobei wir sozusagen jetzt nicht dezidiert zur Treuhand etwas haben. Also das ist, die Treuhand beginnt im Jahr 1990, aber reicht sozusagen ja dann in die folgenden Jahre. Wir waren sehr streng, also es beginnt sozusagen, es gibt das Silvesterbild, 31. Dezember 1989 vorm Brandenburger Tor, diese dystopische Landschaft nach der Feier, und es endet am 31. Dezember 1990.
Was aber wichtig ist, dass dieses Eigentumsthema immer wieder auch aufkommt. Zum Beispiel gibt es die letzte Sitzung des Runden Tisches. Da bringt die SPD einen Vorschlag ein, das Volkseigentum zu verteilen, sozusagen einen bestimmten Anteil pro Person auszuschütten. Mhm. Und in dem Buch ist dieser ganze Abschnitt dieser Diskussion drin, die zeigt, wie schwierig es ist, sich das vorzustellen. Und es kommt dann auch diese Momente der frühen Treuhand, und es gibt auch eine Geschichte aus dem Winter, wo eine kleine Gruppe von Ökonomen in die Schweiz fährt und sozusagen unabhängig auch Verhandlungen mit japanischen Investoren trifft. Mhm. Und man da auch sieht, dass natürlich auch andere Möglichkeiten bestanden hätte, als sich allein auf die Bundesrepublik auch und ihre Kapitalhilfe zu verlassen.
Und zum Beispiel diese Sitzung des Runden Tisches wird als Protokoll dokumentiert.
Das wird als Protokoll, das Protokoll des Runden Tisches.
Genau, wie überhaupt viele solcher Protokolle und Dokumente, ja, haben Sie schon gesagt, in dem Buch abgebildet sind. Und was abgebildet sind, und ich habe es schon gesagt, was sehr wichtig ist, sind Fotografien, sind auch ganze Fotostrecken. Eine der beeindruckendsten, die mir auch von damals sozusagen noch im Kopf war oder aus der Vergangenheit, ist eine Bildergeschichte, die Fotografin Ute Mahler gemacht hat, von dem Politiker Ibrahim Böhme. Ganz kurz zum Hintergrund: Ibrahim Böhme war ja so eine Art Shootingstar der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Viele haben den schon gesehen als künftigen Ministerpräsidenten der noch DDR, dann nach den Wahlen im März 1990. Dann kam aber raus, dass er große Teile seines Lebenslaufes gefälscht hat und dass er lange mit dem Staatssicherheitsdienst zusammengearbeitet hat. Und damit war natürlich seine öffentliche Karriere zu Ende. Wie sieht man denn seine Geschichte in den Bildern von Ute Mahler?
Ute Mahler reist im Auftrag des Sterns mit Ibrahim Böhme in den Wahlkampf. Und Ibrahim Böhme, so hat es uns Ute Mahler erzählt, war ihr sehr zugetan. Da gab es sozusagen mal so dieses Verständnis, er wusste nicht, wie Wahlkampf geht, und ich auch nicht. Ich kolportiere das jetzt. Und sie begleitet ihn, sie fotografiert ihn auch dann nach der Enttarnung. Da gibt es dieses Bild im Fahrstuhl.
Also da sieht man ihn im Fahrstuhl stehen, als
völlig,
er...
kaputt eigentlich. Und nachdem sozusagen öffentlich geworden ist, dass er eben jahrelang für die Staatssicherheit gearbeitet hat und er eben auch öffentlich destruiert ist und er zurücktreten muss. Und Ibrahim Böhme hat immer so ein multiples Persönlichkeitsspiel gespielt. Ute Mahler hat versucht, also sie hat das auch gemerkt, als sie fotografiert hat, sie hat versucht, an den so nah wie möglich heranzukommen. Und sie hat dann, nachdem sozusagen dieser Rücktritt erfolgt war, Ibrahim Böhme aber weiter besucht. Das war dann unabhängig vom Stern. Und diese Porträtserie, die wir da im Buch drin haben, besteht aus 12 Bildern. Und erstreckt sich über einen Zeitraum von, ich glaube, 5 Jahren. Und das letzte Bild ist Ibrahim Böhme auf einem Art Todesbett. Also das ist auch sehr bekannt, dieses Bild. Er sieht aus, als wäre schon gestorben. Er ist aber nicht gestorben, sondern auch da spielt er wieder. Und sie hatte dieses große Vertrauen, dass sie ihn eben nach seinem Sturz weiter besuchen konnte. Also sie meinte auch, sie konnte das, das hat sie immer so beschäftigt und das hat sie nicht losgelassen. Und Ute Mahler ist eine sehr beharrliche und sehr gute Fotografin und sie ist diesem Mann gefolgt und hat ihn im Prinzip bis zum Ende da auch festgehalten. Und deswegen haben wir diese fantastische Serie da.
Ja, die Bilder packen ein Ungeheuer, wie ein vieles packt in ihrem Buch. Jetzt sind wir schon am Ende hier mit unserer Zeit, die wir haben für dieses Gespräch und konnten nur so ein paar ganz wenige Punkte antippen in diesem ungeheuer materialreichen Band, in den man sich vertiefen kann. Das Jahr 1990, Freilegen, herausgegeben, unter anderem von Anne König und Jan Wenzel im Verlag Spector Books Leipzig. Knapp 600 Seiten sind das mit, wie gesagt, sehr, sehr vielen Fotografien. Der Preis 36 €. Vielen Dank an Sie beide.